hr-info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Wochenlang hatte die CDU mit der SPD nach der Landtagswahl verhandelt. Nun ist es soweit. Es gibt einen neuen Koalitionsvertrag in Hessen. Einige Dinge daraus waren schon vorab in der Öffentlichkeit bekannt geworden, zum Beispiel das Abschaffen des Genderns in der Verwaltung. Und unser Kollege und Landtagskorrespondent Nicolas Buschlüter, der hatte schon ein Exemplar. Es ist 184 Seiten stark und er hat es sich genau durchgelesen. hr-Info-Kollegin Barbara Pirott hat ihn zuerst gefragt, was für ihn das Wichtigste ist in diesem Vertrag.
Also ich bin gleich am Anfang hängen geblieben. Ich finde da besonders auffällig, wie viel da am Anfang Wert gelegt wird auf einen angeblich neuen Stil bei der Regierungsführung von Schwarz-Rot. Da ist die Rede von Gräben überwinden, von Gegensätzen zusammenführen, davon, dass man Lösungen nicht nur ankündigt, sondern anpackt. Ja, das sind so diese Rituale, diese Wortklauseln. Und man könnte natürlich auch die Frage stellen, wer hat denn die letzten 25 Jahre in der hessischen Landesregierung gesessen und diese Probleme nicht angepackt, aber das soll jetzt offenbar anders werden. Und als Motto haben sich CDU und SPD den Satz eine für alle gegeben. Sie wollen also möglichst alle Menschen in Hessen ansprechen.
So viel zum Stil und zum Motto. Und was steht inhaltlich drin?
Ja, inhaltlich finden wir vieles wieder, was auch schon in diesen Eckpunkten, von denen du berichtet hast, gestanden hat vor 5 Wochen. Es soll mehr Polizisten in Hessen geben, die bessere Fahndungsmöglichkeiten bekommen, zum Beispiel durch eine modernere Videoüberwachung. Es soll mehr Kita-Plätze geben und einen Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen, auch mehr bezahlbaren Wohnraum. Es soll härter und konsequenter abgeschoben werden. Dazu soll es sogenannte Rückführungszentren geben, in die ausreisepflichtige Asylbewerber kommen und in denen sie davon überzeugt werden sollen, freiwillig auszureisen. Insgesamt würde ich sagen, das Koalitionspapier trägt auf jeden Fall eine deutliche CDU-Handschrift.
Die CDU konnte ja auch in diese Koalitionsverhandlungen mit breiter Brust gehen. Sie hat stark dazu gewonnen, ist sogar stärker noch als 2018. Die SPD wiederum war bei der Wahl auf historischem Tief. Spiegelt sich denn dieses CDU-Übergewicht dann auch bei der Verteilung der Ministerien wieder?
Ja, die CDU bekommt 8 Ministerien, darunter die Schlüsselressorts Finanzen, Kultus und Inneres. Und die SPD wird 3 Minister oder Ministerinnen stellen in den Bereichen Wirtschaft, Verkehr, Energie, Wohnen und ländlicher Raum. Das ist nur ein Ministerium mit vielen Zuständigkeiten, aber fast schon ein Superministerium für die SPD. Und dann bekommen die Sozialdemokraten noch Soziales und das Wissenschaftsministerium. Überraschend ist, dass es kein eigenständiges Landwirtschaftsministerium geben wird, entgegen der Ankündigung von Ministerpräsident Rhein im Wahlkampf. Sondern Landwirtschaft und Umwelt bleiben in einem Ministerium zusammen, wandern aber in CDU-Zuständigkeit. Dafür ist das Sozialministerium in 2 Ressorts aufgesplittet worden. Es gibt also demnächst ein neues Ministerium für Familie, Senioren und Sport, also demnächst 11 Ministerien in Hessen statt wie bisher 10.
Sagt Nicolas Buschlüter. Er hat sich einen Überblick über den Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD verschafft. Es ist ein historisches Gebäude, ein klassisches Fabrikgebäude mit Ziegelsteinen gebaut, die Donndorfsche Druckerei in Frankfurt-Bockenheim. Und seit einiger Zeit ist sie besetzt von Aktivisten. Für sie sollte hier ein Kulturzentrum entstehen. Doch die Verhandlungen darüber sind gescheitert und so hat die Polizei am Morgen begonnen, die besetzte Druckerei zu räumen. Frank Angermund war dabei.
Vor der ehemaligen Donndorfer Druckerei im Frankfurter Stadtteil Bockenheim findet eine Spontankundgebung statt. Denn seit Stunden befinden sich 10 bis 12 Aktivisten auf dem Dach des Gebäudes. Sie sind auf das Dach gestiegen, nachdem die Polizei in den frühen Morgenstunden begonnen hatte, das besetzte Gebäude zu räumen. Bintou Lont, Pressesprecher der Frankfurter Polizei.
Wir waren gegen 8 Uhr hier mit ausreichend Polizeikräften, haben aktuell den Innenbereich des Gebäudes gesichert. Die Personen sind rausgebracht worden, vereinzelt auch rausgetragen, die eben unfreiwillig das Gebäude verlassen haben, werden jetzt erkennungsdienstlich behandelt und danach müssen sie sich eben wegen dem Verdacht des Hausfriedensbruchs verantworten.
Als die Polizei zur Räumung kam, wurde im Gebäude Pyrotechnik gezündet. Vor der Druckerei gab es kleinere Handgemenge. 14 Aktivisten sind aus dem Haus herausgeholt worden. Doch das Dach des besetzten Gebäudes will die Polizei nicht räumen. Es ist zu gefährlich. Ein falscher Schritt, ein Fehler und ein Aktivist könnte vom Dach der Donndorfer Druckerei stürzen. Nochmal Polizeisprecher Lont.
Wichtig ist auch zu wissen, dass wir deeskalierend, transparent und kommunikativ vorgehen. Wir gehen mit Ruhe vor, wir versuchen, die Kommunikation aufzubauen, aufrechtzuerhalten, aber auch jedem die Möglichkeit zu geben, jederzeit freiwillig das Gebäude zu verlassen, weil Sicherheit aller ist die höchste Priorität für uns.
Seit Samstag haben Aktivisten die ehemalige Druckerei besetzt. Sie wollen das Gebäude erhalten und es als Kulturzentrum nutzen. Eigentümer ist das Land Hessen. Verwaltet wird das 150 Jahre alte Gebäude von der Frankfurter Goethe-Universität. Die Uni hatte Anzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt. Verhandlungen zwischen der Uni und den Hausbesetzern brachten kein Ergebnis, sagt die Sprecherin des Kollektivs Donndorf, Jule Liebig.
Von der Goethe-Universität sind wir enttäuscht, aber nicht überrascht. Sie ist kein Millimeter auf uns zugekommen mit ihren Angeboten. Wir konnten uns nicht aufeinander zubewegen. Wir sind weiterhin aber gesprächsoffen und auch gesprächsbereit.
Die Universität stellt den Sachverhalt völlig anders dar. Es habe sehr wohl eine Einigung gegeben. Die Besetzer sollten die Druckerei räumen. Im Gegenzug wollte sich die Leitung der Uni für die Belange der Aktivisten bei der Politik einsetzen. Doch das Gebäude wurde nicht geräumt. Nochmal Jule Liebig.
Unser Ziel war vor allem nochmal die Donndorf-Druckerei auch einfach ins Gespräch zu bringen, nochmal zu sagen, okay, das Kollektiv, was hier für den Erhalt und für ein freies Kulturzentrum kämpft, ist immer noch dabei. Wir haben an einem Nutzungskonzept gearbeitet in der Zwischenzeit und uns gibt es immer noch. Und wir vergessen dieses Gebäude nicht und unser Kampf wird weitergehen, auch wenn wir heute geräumt werden.
Sprich, nach der Räumung könnte es eine weitere Besetzung des Gebäudes geben. Eigentlich wollte das Max-Planck-Institut auf dem Gebäude einen Neubau hochziehen, doch diese Pläne stocken. Derzeit gibt es Gespräche zwischen der Stadt Frankfurt, dem Land Hessen und dem Max-Planck-Institut über die Zukunft der Donndorfer Druckerei. Ausgang ungewiss.
Die Donndorfsche Druckerei muss geräumt werden. Die Polizei hat damit begonnen. Frank Angermund hat darüber berichtet. Wie sieht die S-Bahn oder auch der Regionalzug der Zukunft aus? Denkbar sind zum Beispiel kleine abgeschottete Bereiche zum Arbeiten, loungeartige Bereiche oder ganz schnell und flexibel anpassbare Sitze. An vielen solchen Konzepten arbeitet die Deutsche Bahn und einige davon bringt sie auch teilweise schon auf die Strecke im sogenannten Ideenzug. Roman Warschauer hat ihn ausprobiert.
Hier am Frankfurter Hauptbahnhof am Gleis 1a wartet ein roter Regionalzug der Taunusbahn. Und das Besondere ist, hier an dem einen Wagen steht Ideenzug. Denn hier testet die Deutsche Bahn, wie der Regionalzug der Zukunft aussehen könnte. Und das schauen wir uns jetzt mal an, indem wir in den Zug reingehen. Ich bin jetzt hier in einem dieser klassischen Doppelstockwagen. Ich stehe jetzt hier vor so einem höheren Tisch, der ist so ungefähr 1,20 Meter lang, relativ schmal und drumherum sind keine Sitze, sondern man steht hier eher und daran steht auch Julian Fordon, er ist Projektmanager bei der Bahn und ist sozusagen für den Innenraum der Regionalzüge zuständig, wie die künftig aussehen. Was ist denn das hier für eine Stehgruppe, würde ich mal sagen?
Hier haben wir überlegt, wie man als Gruppe sich anders aufhalten kann, eben in dem Sinne, dass man sich einfach bequem anlehnt, dass man so einen Tisch oder so eine Theke quasi zwischen sich hat. Könnte man einen Laptop draufstellen oder kann sich auch beim Getränk im Prinzip zusammenfinden.
Dann gehen wir jetzt nochmal nebendran weiter. Da ist nämlich nochmal so ein Tisch. Man sitzt sozusagen mit dem Blick aus dem Fenster raus. Das ist jetzt nicht der gesellige Teil.
Wir haben von einigen Fahrgästen die Rückmeldung gekriegt, es wäre schön, wenn man sich mit dem Laptop oder mit dem Tablet noch ein bisschen besser ausbreiten kann, um eben die Fahrt im Zug auch zum Arbeiten zu nutzen, wenn man sich vorbereitet.
Wenn wir uns jetzt nochmal umdrehen, hier auf der gegenüberliegenden Seite des Wagens, auch da kann ich nicht richtig sitzen, beziehungsweise es sind auch Klappsitze. Warum hat man da jetzt nicht normale einzelne Sitze zum Beispiel eingebaut?
Bevor man frei im Raum stehen muss, sich dann lieber einfach mal bequem anlehnen möchte. Darum haben wir überlegt, wie so ein neuartiger Klappsitz aussehen kann, der, wenn er hochgeklappt ist, eben auch nutzbar ist, um sich dort anzulehnen. Hat den Vorteil, ich habe einfach mehr Platz im Fahrzeug zur Verfügung, um noch mehr Fahrgäste mitnehmen zu können. Das heißt, niemand muss am Bahnsteig stehen bleiben.
Seit 3 Monaten fährt jetzt schon der Ideenzug hier auf der Taunusbahn. Es werden immer weitere Wagen angeschafft, die mit dieser Sonderausstattung unterwegs sind, sodass in Zukunft dann jeder Fahrgast auf der Taunusbahn die Möglichkeit hat, diese Ideenzugelemente einmal auszuprobieren.
Der Zug der Zukunft, wie könnte er aussehen? Roman Warschauer hat ihn gesehen. Die Doppelanlage von Schauspiel und Oper in Frankfurt wird abgerissen. Das haben die Stadtverordneten schon vor Jahren beschlossen. Was genau danach passiert, darüber entscheiden sie noch. Dabei herrscht breite Einigkeit über den Plan einer Kulturmeile mit dem Neubau der Oper am bisherigen Standort, am Willy-Brandt-Platz und dem des Schauspiels auf einem Grundstück der Sparkasse an den Wallanlagen. Der aktuelle Bau, die Doppelanlage, war 1963 gebaut worden. Ein gemeinsames, modernes Haus für beide Bühnen war das, Christoph Schäffer erinnert.
Am 14. Dezember 1963 war es soweit. Mit Goethes Faust wurde die sogenannte Doppelanlage von Oper und Schauspiel in Frankfurt eröffnet. Das Interesse der Stadtgesellschaft war riesig, berichtete damals der Kulturdezernent Karl vom Rath.
Wir merken das nicht zuletzt daran, weil wir für die eigentliche Eröffnung am 14. Dezember nur 450 Leute einladen können, also 450 mit Damen, 900 im Ganzen.
Es war eine Männerwelt damals in den frühen 60er Jahren, in der Damen nur als Begleitung gezählt wurden. Dabei hatte man sich eigentlich den demokratischen Neuanfang auf die Fahnen geschrieben und wollte sich auch im Theaterraum von der Standes- und Klassengesellschaft bewusst verabschieden.
Von den Architekten wurde besonders die soziologische Seite in den Diskussionen beigesteuert, dass es heute keine Gesellschaft mehr gibt, die in einzelne Gruppen geteilt ist und dass dementsprechend das Gesicht dieses Zuschauerraums auch eine Einheit sein müsste und nicht mehr Logen und Ränge aufweisen müsste und damit die Leute in Unterteilung bringen, die nicht mehr vorhanden ist.
So der damalige Schauspieldirektor Heinrich Koch. Und auch von außen sollte das neue Bühnengebäude Offenheit signalisieren mit einer 120 Meter langen und 9 Meter hohen Glasfassade.
Hinter der Glasfassade beginnt meiner Meinung nach gleich eine große Brillanz, die dieses Spezifikum Theater durchaus anklingen lässt.
Schwärmte der damalige Generalintendant der Städtischen Bühnen Frankfurt, Harry Buckwitz. Es sollte sichtbar werden, dass nicht nur Geld und Politik das Leben bestimmen, meinte der damalige Oberbürgermeister Werner Bockelmann. Der moderne Glasquader stand im krassen Kontrast zu seinem Vorgängerbau, dem Schauspielhaus von 1902, das nach den Zerstörungen im Krieg zunächst in Teilen wieder aufgebaut worden war. 1955 beauftragte die Stadt jedoch das Architekturbüro Otto Apel mit dem Bau einer Doppelanlage, in der Schauspiel und Oper unter einem Dach zusammengelegt wurden. Die Hauptfassade des alten Schauspielhauses wurde abgerissen, Teile der Seitenfassaden blieben aber erhalten und wurden in den Neubau der Doppelanlage integriert. Im Vorbeigehen oder beim Theaterbesuch waren diese Relikte nicht mehr zu sehen. Modernität sollte in dem neuen Bühnenbau auch mit den Mitteln der Kunst ausgedrückt werden, erklärte Kulturdezernent Karl vom Rath.
Zunächst ist einmal das große Gemälde von Chagall vorhanden und der Hauptakzent, das wichtigste, ist aber die Deckengestaltung, die der ungarische und jetzt in der Schweiz lebende Bildhauer Kemeny vorgenommen hat. Das wird wirklich eine sehr, sehr große Überraschung werden, eine völlig einzigartige Lösung, eine Art von Metallwolken, die durch eine besondere Beleuchtung hervorgehoben, nun im Foyer schweben und ihm den eigentlichen künstlerischen Akzent geben.
Die Wolkenskulptur und die Glasfassade wurden erst kürzlich unter Denkmalschutz gestellt. Wenn die Doppelanlage wie geplant abgerissen wird und hier ein Neubau der Oper entsteht, müsste zumindest das sogenannte Wolkenfoyer von 1963 erhalten bleiben.
Während Schauspiel und Oper in Frankfurt 60 Jahre alt werden, plant die Stadtverordnetenversammlung neue Gebäude für Oper und Schauspiel. Volker Schäffer hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Nachrichten aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.